Ja, ich möchte euch nochmal ganz herzlich begrüßen. Ich habe ganz vergessen, meinen Namen zu sagen, für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Manuel, ich bin hier einer der Pastoren und schön, dass du heute hier dabei bist, oben im Übertragungsraum oder auch zu Hause. Und schön, dass ihr heute hier seid, dass wir ja gemeinsam hier Gottesdienst feiern können. Es gab im letzten Jahrtausend, war gar nicht so lange her, gab es so eine TV-Sendung, die ist mir so in Erinnerung geblieben. Und die kam auch häufiger, wurde diese TV-Sendung auf Hochzeiten auch nachgespielt. Also es gibt ja hier noch einige aus dem letzten Jahrtausend, die da ihren, wie nennt man das, Höhepunkt hatten. Das war jetzt schlecht, ne? Ja. Ja. Aber vielleicht wisst ihr ja, wie das heißt. Kandidat Nummer 1. Nee, Herzblatt. Wer kennt Herzblatt von euch noch? Genau. Wer hat es mal auf so einer Hochzeit spielen müssen? Tut mir leid, Wim. Ja. Genau, auf Hochzeiten wurde es gespielt. Und für die, die es nicht kennen, da waren halt so drei Frauen oder drei Männer hinter so einer Wand. Und dann saß dann ein Kandidat, entweder Mann oder Frau, hinter der anderen Wand. Und dann musste er oder sie Fragen stellen und er durfte dann nicht sehen, wie die Leute aussahen, sondern musste anhand der Fragen dann entscheiden, für welchen Kandidat, 1, 2 oder 3, er oder sie sich dann entscheidet. Also eigentlich eine witzige Sache, nur die Fragen waren halt manchmal ein bisschen komisch, ne? Wie zum Beispiel Kandidat Nummer 2, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre Kandidat Nummer, welches Tier wärst du? Genau so war das. Oder welches Tier wäre Kandidat Nummer 3? Ne? Müssten dann übereinander sprechen. Und am Ende wurde dann so ausgesucht. Ja, es war witzig, aber auch manchmal einfach peinlich. So, ne? Genau. Aber heute geht es so ähnlich, auch in unserem Bibeltext geht es auch genau darum. Nämlich, ihr seid jetzt quasi die Kandidaten, so ein bisschen. Und Gott möchte euch jetzt Fragen stellen, wie bei Herzblatt. Und ihr müsst für euch entscheiden, euch sagen, nicht Gott das sagen, sondern euch selbst sagen, was für eine Art von Leiter ihr seid oder Leiterin. Was für eine Art von Leiterin oder Leiter ihr seid. Und da einfach mal schauen und mal entdecken, was das mit dir macht. Und sich zu fragen, was für eine Art von Leiter oder Leiterin bin ich eigentlich? Vielleicht weißt du das schon. Entschuldigung. Und vielleicht denkst du, ja, ich bin überhaupt kein Leiter oder keine Leiterin. Das sind die anderen. Ne? Der Pastor ist der Leiter oder die Ältesten oder die, die einen Gottesdienst leiten oder sowas. Aber ich glaube, zwei Dinge. Ich glaube, dass jeder von uns leitet in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, dass wir ohne Ende Leitungspotenzial hier haben. Und ich glaube, Gott möchte, dass du leitest. Ich glaube, dass Gott möchte, dass du leitest. Dass du Verantwortung übernimmst. Und dass du einen Unterschied machst. Weil Gott so Reich Gottes baut. Gott baut sein Reich mit Leitern. Und ich glaube, dass Gott heute dich dazu auch berufen möchte und dir das auch nochmal ans Herz legen möchte. Und dazu schauen wir uns diesen Nehemia-Text an. Wir sind gerade in Nehemia Predigtreihe und Nehemia 2, 11 bis 20. Werden verschiedene Leitungstypen oder Leitungstypen wird ja einfach so Leitungsprinzipien, die da sind, werden halt gehighlightet quasi. Und du kannst einfach gucken, okay, bin ich das nicht, kann ich das werden oder kann ich das nicht werden? Und wir schauen uns das jetzt einfach an. Und ich lese uns mal Nehemia 2, 11 bis 20. Schließlich kam ich nach Jerusalem nach 3 Tagen. Nach 3 Tagen brach ich mitten in der Nacht auf, begleitet von einigen Männern, nur ich hatte ein Reittier dabei. Ich erzählte niemandem, welche Aufgabe Gott mir für Jerusalem ans Herz gelegt hatte. Und so verließ ich die Stadt durch das Taltor, ritt in der südlichen Richtung an der Drachenquelle vorbei und kam zum Misttor. Ich untersuchte die zerstörten Mauern und die niedergebrannten Tore. Dann zog ich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Als mein Reittier keinen Weg mehr durch die Trümmer fand, ritt ich trotz der Dunkelheit das Flusstal aufwärts und untersuchte von dort aus die Mauer. Schließlich kehrte ich um und dann kam ich durch das Taltor wieder in die Stadt zurück. Die führenden Männer von Jerusalem wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte. Denn ich hatte ihnen, den Priestern und allen, die bei dem Wiederaufbau mithelfen sollten, noch nichts von meinem Vorhaben erzählt. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr selbst seht unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger den Gespött der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen, und machten sich entschlossen an die Arbeit. Als Sambalat, Tobia und der Araber Geshem davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten, da habt ihr euch ja einiges vorgenommen, wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Ich entgegnete ihnen, der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen. Ihr habt keinen Anspruch auf Grund und Boden in Jerusalem und auch aus der Vergangenheit könnt ihr keinerlei Anspruch erheben. Ich bitte uns. Herr, ich bitte dich, dass du uns heute durch dein Wort einfach begegnest, dass du uns zeigst, wie du dir Leiter und Leiterschaft vorstellst, wie du dir wünschst, wie wir ja leiten können. Du hast uns hier in Nehemia einfach ein super Vorbild gegeben über Leiterschaft. Und du möchtest, dass wir auch leiten und dass wir auch weise leiten und dass wir ja kluge Entscheidungen treffen, dass wir Verantwortung da übernehmen und letztendlich einen Unterschied machen. Du möchtest mit jedem von uns hier dein Reich bauen. Du möchtest Gottes Reich aufbauen auf dieser Erde. Und dazu hast du uns berufen. Das ist so schön, dass wir da mithelfen dürfen, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns einfach hilfst, ja von dir zu lernen, dass du uns hilfst, das umzusetzen, was wir heute hier lernen dürfen. Und dass du uns ja zu starken, mutigen Leiterinnen und Leitern machst. Und darum bitte ich dich, dass du uns da begegnest und uns zeigst, was dran ist. Amen. Wie gesagt, hier in den Text geht es ganz klar um Leiterschaft, in so einer narrativen Form, in so einer Erzählform. Und wenn wir eins in der Bibel herauslesen, wenn du die Bibel aufmachst und du guckst, was da drin steht, dann fällt dir eine Sache immer wieder auf, dass Gott immer wieder Leiterinnen und Leitern beruft, um was zu machen, um sein Reich aufzubauen. Das ist so ein Prinzip. Und an uns ist es auch zu gucken, und ich glaube, da hat sich auch gar nichts verändert im Laufe der Geschichte. Gott macht das heute, glaube ich, immer noch, beruft Leiter und Leiterinnen, um sein Reich zu bauen. Und an uns ist es, ja, davon zu lernen, da mitzumachen, zu gucken, wie stellen wir uns auch zur Leiterschaft. Einmal für uns persönlich, aber auch zur Leiterschaft von anderen. Und neben mir ist hier dieser tolle Leiter, von dem wir lernen dürfen. Und ich denke, hier gibt es drei Dinge, die springen so aus dem Text raus. Wenn du eine Bibel hast, kannst du es gerne aufschlagen. Nehemia 2, 11 bis 20. Hier sind so drei Dinge, die springen erstmal so raus aus diesem Bibeltext. Und das sind diese drei Punkte. Das erste ist ankommen, anschauen und dann anpacken. Und das sind so drei Felder, wo Leiter versagen, oft. Aber auch, wo viele Leiter auch einfach Sachen auch gut machen. Und wir lesen am Anfang direkt in Nehemia 2, 11, wo er sagt, ich kam nach Jerusalem und nach drei Tagen brach ich in der Nacht auf. Also Nehemia war vorher in Persien, in Susa, das war die Hauptstadt, und ist dann 9 Monate gereist, um nach Jerusalem zu kommen, um dort Gottes Reich zu bauen, um die Stadt aufzubauen, um die Mauern aufzubauen. Das war seine Vision. Dafür hat sein Herz geschlagen. Und was macht Nehemia? Er kommt erstmal an. Und das ist so mit so einem Leiterschaftsprinzip. Was für eine Art von Leiter willst du sein? Willst du, oder Leiterin? Willst du ein Leiter sein, der, wenn er irgendwo ankommt, direkt loslegt und Sachen macht? Oder bist du ein Leiter oder Leiterin, die erstmal ankommt? Erstmal sich sammelt, zur Ruhe kommt, Pause macht. Nehemia kommt an und tut sich erstmal die Ruhe. Gut Ding will Weile haben. Ich muss sagen, ich bin vom Typ einer, wenn ich irgendwo hinkomme und ich habe irgendwas aufs Herz gelegt bekommen, dann will ich sofort loslegen. Das ist so meins. Gibt es auch noch zwei, drei Leute, die sich mit mir sympathisieren können? Ja, einer wenigstens. Ja, danke Carsten. Ja, alle anderen sind schon einen Schritt voraus. Ja, aber ich bin so einer. Ich möchte sofort loslegen, ja. Und ich renne sofort und will machen und tun. Und für mich ist es echt so eine Überwindung zu sagen, nee, Manuel, jetzt komm erstmal zur Ruhe. Schau dir erstmal genau an, was Sache ist. Entspann dich erstmal. Einen Gang runterschalten. Ich habe am Anfang meines Dienstes diesen Fehler gemacht. Ich wurde gefragt, jetzt bist du neu hier. Was fällt dir auf, was willst du alles ändern? Weil das ist ja das Positive. Neben mir kommt von außen, der sieht sofort Sachen, die anderen Leute nicht sehen, da kommen wir gleich zu. Und auch in der Gemeinde oder wenn du irgendwo auf die Arbeit kommst, bist neu da und du leitest, dann gibt es so viele Dinge, die dir dann auf einmal auffallen. Weil du einfach einen anderen Blickwinkel auf die Sachen hast. Und bei mir war es so, ich wurde direkt gefragt und war so blöd und habe direkt geantwortet. Und habe gesagt, ja klar, das müssen wir ändern, so und so. Und dann war die Sache erledigt. Ne? Dann waren die Leute so überfordert. Da hätte ich erstmal wirklich gesagt, nee, lass mich erstmal ankommen, zur Ruhe kommen. Und ich glaube, das ist so ganz wichtig für Leiter. Leiter sollen eigentlich auch ein Ruhepol sein. Der Fels in der Brandung. Ein Leiter soll jemand sein, der unaufgeregt ist. Ja, wenn der Leiter rumläuft wie ein Chicken und rennt rum und hat die ganze Zeit Panik und ist nur im Aktionismus, dann verbrennt er alles, dann macht er alles kaputt. Und das ist das Erste, was wir von Nehemia hier lernen können. Das Zweite ist, wenn du irgendwo als Leiter ankommst und du kommst erstmal zur Ruhe und du lernst erstmal die Leute kennen und die Gegebenheiten, dann ist es gut, wenn du als Leiter die Sachen beobachtest, anschauen. Und das ist das, was auch Nehemia gemacht hat. So verließ ich mitten in der Nacht die Stadt durch das Taltor, ritt in südlicher Richtung an der Drachenquelle vorbei und kam zum Misttor und untersuchte die zerstörten Mauern und die niedergebrannten Tore. Also, Nehemia geht raus und schaut sich erstmal alles an. Der rennt nicht um die komplette Stadt rum, das konnte er wahrscheinlich nicht, aber er schaut sich erstmal an, wie ist die Mauer eingestürzt, wo liegen die Häuser, wie sieht das überhaupt aus, wie sieht das Trümmerfeld aus. Und was jetzt ganz interessant ist hier in diesem Text, und hier steht, ich untersuchte die zerstörten Mauern. Und dieses Wort untersuchte wird auch in Hebräisch mit Hoffnung übersetzt. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wichtig ist für uns als Leiter. Leiter beobachten und schauen sich die Sachen an. Aber Leiter haben auch immer Hoffnung. Leiter sehen auch immer das, was möglich ist, das Potenzial. Also Nehemia rennt an den Mauern vorbei und sieht die Mauern und die Trümmer und muss dann von seinem Reittier absteigen, sogar an einer Stelle, wo ganz viele Häuser waren, und musste dann zu Fuß da rumlaufen und guckt sich alles an. Und er untersuchte die Sachen und Nehemia sieht, wenn er die Trümmer sieht, wenn er das sieht, was kaputt ist, dann sieht er nicht nur die Trümmer, sondern er sieht, was es sein kann. Er sieht, dass da eine tolle Stadtmauer sein kann. Er sieht da ein tolles Tor. Er sieht, wie Leute rein und rausgehen. Also er hat da Hoffnung. Er sieht das Potenzial von den Sachen. Ja, und die Leute, die da wohnen, die sehen wahrscheinlich nur zerstörte Mauern und sind den ganzen Tag traurig, weil die Mauern kaputt sind. Und Nehemia sieht da mehr. Was für eine Art von Leiter möchtest du denn sein? Ein Leiter, der auch immer nur die Beschränkung sieht. Hier, das geht nicht, guck mal, das ist alles kaputt und wir hatten das schon versucht. Und ja, das ist alles so schwierig und das ist alles so schwer und alles so schlimm. Oder willst du ein Leiter sein, der das Potenzial in den Steinen sieht, in den Mauern, in der Hoffnung, in den Trümmern? Siehst du das Potenzial in den Trümmern? Ich sage immer, die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Ne? Und es gibt nur einen, der gesund ist. Das bin nicht ich, sondern ist der Herr Jesus. Und wir sind alle geistlich gesehen Trümmerhaufen. Ich hoffe, ich trete jetzt keinen zu nahe. Ja, aber ist so. Wir kennen uns doch selbst. Wir sind alle Trümmerhäufchen. Ja? Und wenn Jesus uns anguckt, dann sieht er nicht, dass wir nur Trümmerhäufen sind, sondern dann sieht er unser Potenzial, was wir sein könnten, ja, wenn er uns wieder aufbaut, wenn er uns zurüstet, wenn er uns mit seinem Geist einfach heiligt. Und genauso sollen wir doch als Leiterinnen und Leiter uns sehen. Schaut euch doch mal um, wenn ihr euch anguckt, was seht ihr da? Ich sehe, wenn ich euch angucke, sehe ich Potenzial. Ich sehe, was ihr sein könnt. Und ich sehe vielleicht das, was ihr selber vielleicht nicht seht, weil ne, wenn ihr mit euch zu tun habt und ihr kennt eure Beschränkungen, ihr kennt eure Trümmerhäufchen, ja, da denkt ihr hier, ich bin eine Flöte, ich kann da nichts, was soll denn aus mir werden? Ja. Aber Leiter, die sehen hier, was kann denn daraus werden, was kann aus euch werden? Und ich sehe da ohne Ende Potenzial. Und wenn wir das Potenzial wecken würden und wenn wir das Potenzial wirklich also geweckt wird, gehoben wird, was meinst du, was wir hier reißen könnten fürs Reich Gottes? Was für eine Art von Leiter willst du denn sein? Was ist das, wie siehst du die anderen Leute? Siehst du nur die Beschränkung oder siehst du das Potenzial? Bist du ein Entmutiger oder ein Ermutiger? Ermutiger sehen, was möglich ist. Entmutiger sehen, was nicht möglich ist. Übrigens, Ermutiger, die können dann auch andere Leute gewinnen, ne? Was einfach Spaß macht, mit Ermutigern zusammen zu sein. Und wir sehen das auch in der Bibel. Guckt euch mal die großen Leiter an. Die haben Visionen, die haben Ziele und die sehen, was möglich ist. Nehmt euch doch nur mal Mose als Beispiel. Mose kann auch sagen, oh, die sind versklavt, die Israeliten, da passiert nichts. Da ist der Mose, da ist der Pharao und der Pharao, der ist so mächtig und hat eine Riesenarmee und wir sind so ein kleines Häufchen, Trümmerhäufchen. Aber was sieht Mose? Mose sieht ein freies Volk. Mose sieht seine Leute in Freiheit in einem eigenen Land, weil Gott ihnen das aufs Herz gelegt hat. Aber ich sag mal, bei diesen Ermutigen und bei diesen Träumen und Visionen haben, soll es nicht so bleiben und bei dem Beobachten und Anschauen. Ja? Also ankommen ist super, die Ruhe im Sturm sein, erstmal ne, akklimatisieren und dann beobachten, wo gibt es Potenzial, wie könnte etwas sein in der Gruppe, in der Familie, auf der Arbeit, kannst du überall anwenden, dieses System. Und dann nicht dabei stehen bleiben. Und das ist so diese eine Gefahr, die wir haben. Wir sehen das Potenzial, aber dann packen wir nicht an und machen nichts. Dieser Schritt fehlt sehr häufig. Weil wenn du nur das Potenzial siehst und da passiert nichts, dann bist du frustriert. Deswegen ist es wichtig, dass wir anpacken. Und in Nehemia 2, 16 bis 18, ich lese uns nochmal die Verse, da macht Nehemia nämlich genau das Gleiche. Und die führenden Männer von Jerusalem wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte, denn ich hatte den Priestern und allen, die beim Wiederaufbau mithelfen sollten, noch nichts von meinem Vorhaben erzählt. Also, er beobachtet die Leute und plant sie schon ein. Ja, das mache ich auch. Ja, ich habe euch auch schon eingeplant hier und da und habe schon Pläne für euch, die habt ihr vielleicht gar nicht für euch selber, weil ich denke, ja, die Frau hat Potenzial, der Mann hat Potenzial und wenn der da in diese Position reinkommt und da arbeiten könnte oder da, dann geht es ab wie eine Rakete. Aber Nehemia ist klüger, ja, und erzählt den Leuten nicht vom Vorhaben, sondern er sucht den richtigen Zeitpunkt hier ab und das macht er auch. Und dann lesen wir, jetzt aber, sagte ich zu ihnen, also zum richtigen Zeitpunkt, sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauern wieder aufbauen, damit wir nicht länger den Gespött der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen hat und was der König von Persien mir versprochen hatte. Und da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen und machten sich entschlossen in der Arbeit. Kluge Leiter, die ermutigen. Da gehört auch Weisheit zu, Leute mitzunehmen. Und Nehemia macht's cool, das können wir hier schön lernen. Nehemia geht erstmal zu den Führern und Leitern von Jerusalem Also er identifiziert sich dann auch mit diesen Leitern und Mitarbeitern. Er kommt nicht irgendwie von da oben runter und sagt hier, ich bin der große Nehemia mit einem großen Auftrag und jetzt macht ihr das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, sondern er identifiziert sich mit den Leuten. Also Nehemia begegnet den Leuten auf Augenhöhe. Und wenn du Menschen gewinnen willst, ja, für Gottes Vorhaben, musst du ihnen auch auf Augenhöhe begegnen. Sonst gibt das nichts. Und Nehemia zeigt den Menschen die Not auf. Das ist die Frage hinter dem Warum. Wir Menschen sind meist sinngesteuert und was keinen Sinn macht, das wollen wir nicht machen. Und Nehemia erklärt den Leuten hier, okay, es macht einfach Sinn, die Mauer wieder aufzubauen. Wir haben hier eine Not. Ja, wir sind zum Gespött. Und wenn du das Potenzial von Menschen wecken möchtest, dann musst du ihnen sagen, warum es Sinn macht, dass die Leute irgendwo mitarbeiten. Was Nehemia auch noch macht, Nehemia gibt hier sein persönliches Zeugnis, seine Berufung und sein Erlebnis mit Gott. Und ich glaube, so ein Zeugnis einfach weiterzugeben, das, was du mit Gott erlebst, hat so viel Power und so viel Kraft. Die haben das bei 21 Tage Gebet immer wieder erlebt, wo Leute ihr Zeugnis gegeben haben und ihre Geschichte erzählt haben, die sie mit Gott erlebt haben. Und das war einfach Wahnsinn. Und Nehemia sagt hier, das ist nicht meine Vision, die ich habe, dass die Mauer wieder aufgebaut wird, dass die Stadt aufgebaut wird, sondern es ist Gottes Vision. Und guck mal, was hat Gott schon alles getan? Und jetzt sind wir an einem Punkt, jetzt kannst du Teil des Planes Gottes werden. Jetzt die Frage an dich. Vielleicht bist du selber mal an so einen Punkt gekommen, wo ein Leiter vielleicht dein Potenzial gesehen hat und dich ermutigen wollte, irgendwo mitzuarbeiten. Ja, und ich rede jetzt nicht davon, dieses typische, ja, wir müssen irgendeine Stelle besetzen und ich bin mehr an der Stelle interessiert, an der Aufgabe, anstatt an die Person, sondern an dem Punkt, wo wirklich Leiter das dein Potenzial gesehen haben und gesagt haben, hey, vielleicht wäre es cool, wenn du da arbeiten würdest, wenn du da dienen würdest. Und dann sind wir an einem Punkt, in dem du dich entscheiden kannst, arbeite ich jetzt im großen Plan Gottes mit oder nicht? Arbeite ich an dem großen Plan Gottes mit oder nicht? Nehemia lädt hier die Leute ein und sagt, kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen. Die Leute hatten schon versucht, die Mauer aufzubauen, Reich Gottes zu bauen, aber es hat nicht funktioniert. Es hätten die sagen können, ah ja, wir haben schon mal versucht, aber es hat nicht funktioniert. So, ne, Resignation. Oder, nee, Mauern bauen ist doof. Möchte ich nicht. Ja, haben wir noch nie gemacht, Mauern aufgebaut. Ja, und jetzt sind die Trümmer hier so, die liegen hier rum, ich habe mich an die gewöhnt. Ja, lass uns einfach diesen Trümmerhaufen hier so liegen lassen. Und das ist so die eine Seite. Du hast jemanden, der leiten will, der neu kommt meinetwegen, der frischen Wind reinbringt und dann hast du Leute, Leiter, die sich dagegen wehren, die nichts Neues wollen, die schon resigniert haben oder Leute, die gar nicht die Trümmer mehr sehen, die Not nicht mehr haben. Was für eine Art von Leiter möchtest du sein? Möchtest du im Gottesplan mitwirken? Und ich glaube, Gott möchte, dass du als Leiter oder als Leiterin mit anpackst. Dass du wirklich drum betest, wenn sich da was eröffnet, ja, eine Möglichkeit, dass du wirklich überlegst und drum betest, steige ich damit ein oder nicht? Ist es Gottes Plan? Und dass du da auf Gott vertraust. Gott hat uns berufen, sein Reich zu bauen, Baumeister des Reich Gottes zu sein und einen Unterschied zu machen. Und das lesen wir in 1. Korinther 15, 58 nochmal. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts von dem richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Ich glaube, Gott möchte, dass du eine Art von Leiter bist, die ankommt, der beobachtet und anschaut und der letztendlich auch anpackt. Und das wünsche ich mir so, dass wir wirklich dahin kommen, dass wir auch wirklich dieses dieses Potenzial in den anderen sehen und auch fangt auch an, das Potenzial in euch selbst zu sehen. Denkt nicht zu gering von euch selbst. Weil wenn Jesus euch ansieht, dann sieht er viel mehr, als ihr seht oder als andere vielleicht. Und wenn wir dann anpacken, ich glaube, dann geht es richtig ab. Lieber Vater, ich danke dir, dass du ja so viel in uns siehst. Und ich danke dir, dass du ja kein Gott bist, der uns einfach immer entmutigt, sondern dass du ein Gott bist, der uns ermutigt. Ja, der uns herausfordert und der so viel in uns sieht, was wir erreichen könnten für dein Reich. Und du weißt, der Teufel, der möchte uns klein halten. Der möchte, ja, der baut Widerstand auf. Der sagt, wir sind nicht gut genug. Oder das können wir nicht. Oder da bin ich noch zu jung. Oder ich bin da zu alt schon für, um Leitung zu übernehmen. Und ich bitte dich, dass du aus dieser Gemeinde, dass du Leiterinnen und Leiter erwachsen lässt. Dass Menschen ja immer mehr an dein Herz kommen und deinen Ruf hören und sich verändern lassen und sich mitnehmen lassen, ja, für dein Reich. So wie das, bei Nehemia einfach sehen, wo die Leute erkennen und sehen, ja, da ist Gottes Hand drauf. Und wenn da Gottes Hand drauf ist, dann mache ich da mit. Und dann folge ich diesen Leiter. Und dann helfe ich auch mitzuleiten und übernehme Verantwortung vielleicht für eine andere, weitere Gruppe, um in diesen großen Plan mitzumachen. Herr, und ich bitte dich, dass ja alles das, was uns abhält, ja in deinem Reich mitzuarbeiten, da einen Unterschied zu machen, dass du da wirklich uns das einfach aufzeigst. Ob das Machtkämpfe sind, ob das ja, Sachen sind, wo wir an alten Dingen festhalten, weil uns die alten Dinge lieb gewonnen sind. Oder wir sehen gar nicht mehr die Not, die geistliche Not, die vielleicht da ist. Herr, schenk du uns da einfach Sensibilität. Zeig du uns einfach da, was für dich wichtig ist, was wirklich wichtig ist. Und gib uns die Kraft, auch dann in Aktion zu treten und Sachen zu ändern. So wie du es möchtest, Herr. Amen. Ja, wir werden jetzt das Abendmahl feiern. Ihr habt schon gemerkt, ihr habt das Abendmahl, also das Brot und den Wein zwischen den oder den Traubensaft zwischen euren Stühlen. Und ich finde es so schön, wenn wir das Abendmahl feiern, dann feiern wir nicht nur das Abendmahl, sondern wir feiern einen Menschen. Und wir feiern nicht nur einen Menschen, sondern wir feiern auch einen Gott. Wir feiern einen Menschgott, nämlich Jesus Christus. Und wenn wir uns angucken, wie Jesus Christus das gemacht hat, er ist auf diese Erde gekommen, ist erstmal angekommen. Ja? Und dann hat er uns angeschaut und uns beobachtet und er hat das Potenzial in uns gesehen, in Petrus. Und sogar in Judas hat er das Potenzial gesehen und hat sie ausgebildet und trainiert. Und ist dann hat dann angepackt und ist dann für uns am Kreuz gestorben, hat ja die Schuld auf sich genommen und ist dann gestorben für unsere Sünden. Und Jesus ist dann von den Toten auferweckt worden von Gott und sitzt nun zu Rechten Gottes und wird irgendwann wiederkommen, um sein Reich komplett hier aufzubauen. Und in der Zwischenzeit dürfen wir sein Reich mit ihm bauen, durch seinen Geist. Und eines Tages wird er wiederkommen und dann werden wir mit ihm einmal gemeinsam das letzte große Abendmahl feiern, das Hochzeitsmahl. Und jedes Mal, wenn wir hier das Abendmahl feiern, dann sind wir einen Schritt näher an die Wiederkunft Christi. Und das, ja, lass uns einfach feiern. Und wenn du den Herrn Jesus lieb hast, wenn er dein Herr und Retter ist, dann möchte ich dich einladen, heute das Abendmahl mit uns zu feiern. Dass Jesus, ja, der Retter der Welt ist. Der dich befreit hat. Der wirklich einen Unterschied in deinem Leben macht und im Leben von anderen. Dem alles möglich ist. Und wenn du das noch nicht sagen kannst, dass Jesus dein Herr und Retter ist, dann lass das Abendmahl einfach liegen. Dann nimm es noch nicht. Und dann bete einfach vielleicht, dass du das erkennst, dass Jesus dein Herr und Retter ist. Ja. Brot symbolisiert, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass sein Leib für uns zerbrochen ist am Kreuz. Und dass Jesus ja unser Brot des Lebens ist. Und der Wein, der symbolisiert das Blut Jesus Christi, was einfach vergossen ist. Für deine Schuld, für meine Schuld. Und das Blut symbolisiert, dass wir reingewaschen sind von aller Schuld. Von der Schuld, die wir getan haben. Das Gute, das wir nicht getan haben. Wo wir nicht im Reich Gottes mitgearbeitet haben vielleicht, an der einen oder anderen Stelle. Aber es symbolisiert auch, dass die Reinwaschung von der Schuld, von der Sünde, die uns anderen angetan haben. Diesen Aspekt möchte ich nochmal hervorheben. Wir sind auch reingewaschen von der Schuld, die uns andere angetan haben. Die haben auch nichts mehr, können uns auch nichts mehr anhaben. Sein Blut für uns vergossen.